Es ist kein Brandbrief, sondern gleich ein ganzes Brandbuch, aus dem dieser Appell stammt. Die Gesellschaft muss sich mit den abertausenden jungen Leuten befassen, die ich zur Generation Allah zähle. Damit meint der Autor nicht nur die Dschihadisten, die in den Krieg nach Syrien zogen, er meint vielmehr junge Muslime, die für Geschlechtertrennung und gegen Gleichberechtigung sind, die auf Schulhöfen das Wort Jude als Schimpfwort rufen, die jeden Zweifel und jedes Hinterfragen ihres Glaubens ablehnen, die an einen zornigen Gott glauben, der Ungläubige mit der Hölle bestraft und die Andersdenkende abwerten. Mein Gast hat jahrelange Erfahrung aus der Arbeit mit Jugendlichen und jetzt schrieb er darüber das Buch Generation Allah, gerade erschienen bei S. Fischer, 19,99 Euro. Sein Autor wurde 1976 im israelischen Tira geboren, einem damals kleinen palästinensischen Dorf bei Tel Aviv, Psychologiestudium in Tel Aviv und seit 2004 lebt er in Berlin. Herzlich willkommen, Ahmad Mansour.
Dankeschön.
Aus dem Zitat wird ja schon klar, Sie unterscheiden. Also erstens jene, die in den Dschihad ziehen. Wie kommen Sie auf die Zahl 1500? Das ist ja doppelt so viel, wie der Verfassungsschutz schätzt.
Also das sind auch nicht meine Aussagen, sondern auch Aussagen von Verfassungsschutzmitarbeitern, die von Faktor 4 gehen oder Faktor 3. Wenn man auf Facebook und in sozialen Medien unterwegs ist, dann merkt man, dass diese Phänomene viel größer als die offiziellen Zahlen. Al-Qaida und IS, sie haben keinen Stempel in den Ausweisen solcher Jugendlicher, dass sie da waren. Das heißt, viele Sachen wissen wir eigentlich gar nicht.
Es wimmelt nicht so vor lauter Terroristen in Deutschland, sagen Sie, aber zweitens, den wachsenden religiösen Fundamentalismus wollen Sie auch nicht als Jugendkultur verharmlosen. Warum? Warum ist das eine Verharmlosung?
Weil wenn man von Jugendkultur redet, dann hat man im Kopf Phänomene wie Pink und andere Jugendkulturphänomene, die eigentlich harmlos sind. Also wenn ich von Jugendkultur rede, dann rede ich doch von diejenigen, die zum Beispiel zum Dschihad ziehen, diejenigen, die es total cool finden, dass sie eine Art von Gang sind, dass sie Waffen haben, dass sie für Gerechtigkeit und vor Allah kämpfen, das ist schon eine Art von Jugendkultur. Aber das gesamte salafistische Phänomen, das gesamte Jugendliche, die Begeisterung für Salafisten empfinden, das ist nicht nur Jugendkultur, sondern wir müssen uns ein bisschen tiefer mit den Gründen und die Ursachen beschäftigen, statt das zu verharmlosen und das irgendwie alles etwas darstellen, der in 2-3 Jahren schon nicht so cool bei den Jugendlichen wirkt. Das ist leider nicht so.
Sie üben scharfe Kritik an den Moschee- und Islamverbänden. Warum?
Weil sie Teil des Problems sind. Also ich verstehe sie auch als Teil der Lösung, wenn sie auch die richtigen Ansätze auch betreiben. Aber jemand, der Islamverständnis anbietet und verbreitet, der dann von den Islamisten nur zugespitzt dargestellt, dann sind sie Teil des Problems. Wenn man Angstpädagogik betreibt, wenn man Geschlechtertrennung und Tabuisierung der Sexualität betreibt, wenn man seine Religion Buchstaben treu praktiziert, wenn man Opfer- und Feindbilder immer wieder schafft und verbreitet, dann schafft man den Basis, an dem die Islamisten ihre Ideologie dann sozusagen darstellen und Jugendliche viel einfacher begeistern können, die mit solchen Islamverständnissen dann auch aufgewachsen sind.
Sie haben verschiedene Stichworte genannt, auf die ich auch eingehen will. Ein beliebtes Muster dieser Argumentation, dieser Verbände ist doch, unser Islam hat mit dem IS in Syrien, mit den sehr Radikalen überhaupt nichts zu tun. Warum sagen Sie dann doch?
Das ist sehr einfach gesagt, wenn man sagt, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich versuche, Ursachen ein bisschen tiefer anzuschauen. Ich versuche einfach zu sehen, wie entstehen solche Phänomene, wie entsteht so eine Ungeheuer unter uns. Und ich glaube schon, dass wir Muslime einfach Verantwortung übernehmen und einfach unsere Religion nochmal überdenken, nochmal umdenken. Und da sehe ich diese Inhalte, die eigentlich bei ISIS nur überspitzt dargestellt. Also Jugendliche, die mit Angstpädagogik aufwachsen, da merken wir immer wieder, dass der Islamische Staat, aber andere radikalen Gruppierungen, Salafisten hier in Deutschland, diese Angstpädagogik als Schwerpunkt nehmen, um Jugendliche Angst zu machen, um ihnen zu manipulieren. Wir sind die einzige Rettung für die Hölle. Wir sind diejenigen, die euch zu Paradies führen können. Diese Angstpädagogik ist nicht von den Islamisten erfunden worden, sondern in jeder Islamverständnis leider viel, viel verbreiteter, als man denkt. Eine Generation von Jugendlichen, die ihre Religion in eine kritische, historische Sicht betrachten können, eine Generation von Jugendlichen, die Fragen stellen, die hinterfragen dürfen, sind eine Generation von Jugendlichen, die nicht anfällig für Radikalisierung. Aber wenn ich so aufwachse, dann bin ich definitiv auffällig für radikalen Tendenzen.
Sie schreiben, die Gesellschaft ist mit diesen Jugendlichen überfordert, weil sie die Psychologie dahinter nicht versteht. Das haben Sie jetzt schon ein bisschen angedeutet. Angstpädagogik will ich zum Beispiel mal aufgreifen. Ich möchte nämlich diese Psychologie anhand Ihrer eigenen Biografie als ehemaliger Islamist herausarbeiten. Welche Prozesse laufen da ab? 1976, wie gesagt, im israelisch-palästinensischen Dorf Tira bei Tel Aviv geboren. Ihre Großmutter brachte 7 Kinder zur Welt, 3 sind gestorben, Sie haben 4 Geschwister. Welche Bedeutung hatten Kinder in Ihrer Familie und in Ihrem Dorf?
Ich bin in patriarchalischen Strukturen aufgewachsen und ich halte patriarchalische Strukturen für den Ursprung aller Probleme, die wir in dieser Gesellschaft haben. Als Kind habe ich kaum Plätze und Räume für Selbstentfaltung gehabt. Ich durfte mich nicht frei artikulieren. Ich durfte nicht die Position meiner Familie und ihre eigene Einstellung in Frage stellen, sondern ich musste das eigentlich automatisch übernehmen. Es war nicht schwarz-weiß. Natürlich habe ich auch Momente in meiner Familie gehabt, die wunderschön waren. Und meine Eltern haben auch viel für mich getan. Bildung ist ganz groß geschrieben in meiner Familie. Aber es gab natürlich viele, viele Momente, wo ich als Kind das Gefühl bekommen habe, meine eigene Meinung zählt nicht. Meine Willen zählen nicht, sondern Erziehung ist da, damit ich mich diese Strukturen, diese familiären, patriarchalen Strukturen anzupassen. Und das ist natürlich etwas, was keine Demokraten dann großzieht, sondern etwas, was Menschen zu Gehorsam bringt.
Strafe und Gewalt als Bestandteil von Erziehung. Bis ich 10 oder 11 war, habe ich fast täglich körperliche Gewalt erlebt, schreiben Sie. Was hieß das konkret?
Schlagen. Und zwar nicht nur von meinem Vater oder meiner Mutter, sondern auch von der Peergruppe, also von meinen Freunden in der Schule, aber auch von meinen Großeltern.
Von den Lehrern auch?
Ja.
Und was heißt verbale Gewalt?
Na, wenn eine Mutter ihr Kind sagt, ich wünsche, dass du tot bist, du bist ein Schwein, du bist ein Tier.
Haben Sie das erlebt?
Ja. Das war nicht bösartig gemeint, natürlich. Das ist einfach etwas, was ich immer wieder auch in dieser Gesellschaft merke. Das sind überforderte Eltern, die einfach ihre Überforderung durch die Sprache einfach artikulieren. Das ist natürlich schädlich. Das ist für viele, viele Kinder eigentlich auch mit Folgen zu betrachten. Aber das ist etwas, was leider sehr verbreitet ist.
Gewalt in der Erziehung, was wissen Sie aus Ihrer Jugendarbeit hier in Deutschland über dieses Thema?
Ich arbeite auch mit vielen Müttern. Und ich versuche immer gewinnend zu arbeiten. Ich komme nicht mit Vorwürfen. Ich versuche nicht zu sagen, das ist falsch und das ist richtig. Und wenn ihr das tut, dann kommt der Jugendamt und dann sind die Kinder weg. Sondern ich versuche, einen emotionalen Zugang zum Thema zu finden. Und ich habe sehr oft Mutter vor mir, die sagen, ich will mein Kind schlagen. Nur dadurch kann ich ihn irgendwie zu Gehorsam bringen. Nur dadurch kann ich meine Werte vermitteln. Und wenn ich ihnen dann klar mache, was für psychologische, emotionale Folgen Gewalt in der Familie hat, dann habe ich sehr oft Mutter vor mir, die anfangen zu weinen, weil es ihnen klar wird, was sie ihre Kinder antun und es ist ihnen klar geworden, was ihre Eltern ihnen angetan haben.
Herr Mansour, Sie waren einer, der eben, wie Sie eben geschildert haben, unbedingt eben auch ausbrechen wollte aus den Verhältnissen, in denen Ihre Familie gelebt hat. Das heißt also, Sie sind dann in der Schule auch natürlich der Streber gewesen und entsprechend gemobbt worden. Und dann sind Sie irgendwann dem örtlichen Imam begegnet und von da an war dann plötzlich alles anders. Was war da anders? Sie entwickelten offenbar ein Selbstwertgefühl. Und das würde mich interessieren, weil das ein Muster ist. Warum?
Ich gehörte zu einer Elite. eine Elite, die von Gott gelebt wird. Gott sitzt irgendwo im siebten Himmel, schaut nach unten und sagt, diese Gruppe hat recht, diese Gruppe praktiziert meine Religion am besten, diese Gruppe wird siegen, diese Gruppe wird Spanien erobern, diese Gruppe wird der Christentum und den Judentum besiegen. Diese Gruppe muss missionieren. Das ist für ein 13-jähriges Kind ein unglaubliches Machtgefühl. Und das habe ich auch gespürt. Und da gibt es viele Parallelitäten zu vielen Jugendlichen, die hier in Deutschland auch missionieren. Sie gehen auf der Straße und wollen diese Menschen, diese armen Menschen von ihren elenden Leben retten. Das ist ein unfassbares Machtgefühl.
Das heißt also, Bedeutung und Identität sind die Stichworte, die Sie damit umschreiben?
Bedeutung, Identität, Aufmerksamkeit, Aufgabe zu bekommen in dieser Gesellschaft, das Gefühl, gebraucht zu werden, das Gefühl, Recht zu haben, das Gefühl, auf die rechte Seite zu sein.
Also das Gefühl, auf der moralisch richtigen Seite zu sein, das ist überhaupt sehr menschlich. Das hat mit der Religion jetzt erstmal gar nichts zu tun. Aber die Salafisten gehen ja über den Buchstaben-Islam, den sie so nennen, hinaus. Und was ist dann das Versprechen dieses über den Buchstaben hinausgehenden Islam?
Also vor allem zu einer Elite zu gehören. Zu einer Elite, die eigentlich Recht hat, zu einer Elite, die die Welt beherrscht. Und das kommt bei vielen, vielen Jugendlichen gut an. Und auch diese versprechen einfach, irgendwann im Paradies zu landen. Vielleicht schaffe ich in diesem Leben nicht, vielleicht bin ich depressiv, vielleicht bin ich mit diesem Leben überfordert. Aber das dauert nur 60, 70 Jahre. Danach kommt entweder die Hölle oder das Paradies. Und da bekomme ich alles, was ich mir hier wünsche, was ich hier in diesem Leben nicht erreicht habe.
Es gibt ein bestimmtes Muster, das man vielfach hört. Der Islam gebe meinem Tag Struktur. War das bei Ihnen so? Und was heißt das eigentlich?
Also erstmal, das ist ein Phänomen von Religionen. Also wenn Sie zum Beispiel psychologische Literatur lesen, dann werden Sie merken, dass Praktizierende von Religionen Leute anspricht, die auch ein bisschen zwanghafte Störungen in sich tragen, ohne jetzt verallgemeinern zu wollen. Weil diese Rituale, diese wiederholte Rituale bringen ein bisschen Ruhe und Frieden in Leben von Menschen, die von Zwangsstörungen und Zwangsgedanken und Handeln eigentlich betroffen sind. Wir erwarten von den Jugendlichen, dass sie ganz früh Entscheidungen für das Leben treffen. Viele schaffen das, aber es gibt eine Gruppe, die damit überfordert ist. Und dann sucht sie nach einer einfachen Erklärung, nach einfacher Struktur. Und sie finden das in dieser Gruppe. Orientierung und Halt, was ich vor Arbeit nachgehen darf, welche nicht. Welche Entscheidung treffe ich und welche nicht. Ich gebe die Verantwortung ab, ich bekomme eine Ablauf für den Tag, von morgen bis Abend, wann ich aufstehe, welche Frau ich heiraten darf und welche nicht, welche Arbeit ich nachgehen darf und welche nicht, wie ich die Toilette auftrete, wie ich von der Toilette rauskomme. Das gibt viele Menschen, die dann anfällig sind, natürlich eine riesen Sicherheit, ihren Alltag bewältigen zu können.
Hat man ihnen auch eingeimpft, was man immer Opferrolle von Muslimen nennt?
Ja. Definitiv, das war Teil der Erziehung. Erstmal nicht religiös argumentiert, sondern vielmehr auf den Nahostkonflikt basiert. Das heißt, wir, die Palästinenser, sind Opfer. Alle hassen uns, alle haben uns im Stich gelassen und die Juden, die Israelis, sind die Täter. Und mit der Religion damals, mit der Radikalisierungstendenzen bei mir, kamen dann Bilder wie Westen, die Kommunisten, die Atheisten, die Liberalen. Das waren alle Feindbilder, die eigentlich nicht anders zu tun gehabt haben, außer jetzt den Islam und die Muslime schlecht darstellen zu wollen und sie schaden zu wollen.
Aber wenn Sie sagen, Sie waren Islamist, was bedeutete das dann? Es bedeutete nicht, das schreiben Sie ja ausdrücklich, dass Sie an gewalttätigen Aktionen teilgenommen haben.
Also ich habe an eine Ideologie geglaubt und praktiziert, die sagt, Frauen müssen sich unterordnen, Frauen dürfen keine Sexualität haben, also Selbstbestimmung, das war überhaupt kein Thema, das ist etwas, was ich abgelehnt habe. Ich habe nicht Gewalt praktiziert, aber ich habe Gewalt bevorzugt, ich habe mit Gewalt sympathisiert. Hamas, Al-Qaida waren unsere Vorbilder, diejenigen, die wir folgen sollten, diejenigen, die irgendwann uns zum Sieg führen werden. Mein Leben war wertvoller, als ich jetzt irgendwie ein Selbstmordattentäter sein zu wollen. Aber ich habe diese Menschen, die das getan haben, als Vorbilder gesehen.
Hat man ihnen Antisemitismus ebenso in die Wiege gelegt?
Das war von Anfang an dabei mit der Erziehung. Das ist die Geschichte meiner Familie. Mein Großvater ist, das war ein Thema, die alltäglich dabei war. Er ist gestorben mit dieser Sehnsucht nach seinen Feldern, die von ihm geklaut wurden. Er hat nicht zwischen Israel und Juden unterschieden. Das waren unsere Feinde, das sind diejenigen, die für diese Elend verantwortlich waren.
Aber Herr Mansour, wenn man jetzt an Schulen geht, dann sagen Sie, da wird du Jude als Schimpfwort benutzt auf den Schulhöfen. Lehrer, manche jedenfalls, sagen, das bezieht sich aber nicht auf den Holocaust, sondern in Anführungsstrichen nur auf Israel. Dabei ist natürlich die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson. Also da ist kein Unterschied zu sehen, aber dennoch.
Wenn Sie mit Jugendlichen ansprechen, dann natürlich spielt Nahostkonflikt, aber auch Verschwörungstheorien und religiös argumentierter Antisemitismus eine Rolle. Es ist sehr einfach zu sagen, das ist eine aggressive Israel-Kritik. Israel darf man kritisieren, tue ich auch selber. Aber wenn ich mit Jugendlichen rede, dann machen sie keinen Unterschied zwischen Israel und Juden. Das haben wir auch 2014 im Sommer auch gesehen, wie schnell eigentlich israelkritische Demos so antisemitische Demos geworden sind. Wenn Sie auf Facebook und den anderen sozialen Medien unterwegs sind, dann merken Sie, dass es Verschwörungstheorien zur Plage geworden, wenn es um Freier Maurer und Illuminati, die Jugendlichen verbinden das mit Juden, mit Macht, Beherrschung der Medien und der Finanzmärkte, das hat mit Israel gar nichts zu tun. Das sind Bilder, die wir in Europa seit Hunderte von Jahren kennen, wenn es um Juden geht.
Sie hatten schon ein Stichwort angesprochen, Sexualität. Mädchen, und zwar die besonders hübschen arabischen Mädchen, waren für Sie nicht so erreichbar. Und da Sie nun Islamist waren, konnten Sie sich über sie erheben. Wie muss man sich das psychologisch vorstellen?
Naja, mit 13 hat man auf jeden Fall Interesse an dem anderen Geschlecht. Und wenn ich von Tabuisierung der Sexualität rede, dann rede ich nicht nur von dem Kontakt zu einem anderen Geschlecht, sondern auch Kontakt zu meinem eigenen Körper. Mein eigener Körper ist mit Tabus verbunden. Mein eigener Körper ist mit Sünden verbunden. Das heißt, eine Sexualität zu empfinden, ist eine Art von Sünde, die dann von Gott bestraft werden. Und das ist eine Riesenbelastung für junge Menschen. Und es ist viel einfacher, das abzulehnen und zu sagen, das ist der Teufel, der jetzt irgendwie mir Sachen beibringen will, die sündenhaft sind, die nicht in Ordnung sind, die unmoralisch sind. Und dann ist es viel einfacher, statt der Sinnsucht zu artikulieren, mit solchen Frauen zu tun, was zu tun zu wollen, einfach zu sagen, bitte, dein Jeans ist so eng oder deine Haare ist so offen und du solltest dich an Gott oder an unsere Religion mehr orientieren und die Religion praktizieren, als diese tiefgreifende Fantasien, tiefgreifende Wünsche nach Kontakt zu einem anderen Geschlecht zu artikulieren, wenn das natürlich immer wieder mit Sünde und mit Bestrafung verbunden ist.
Also Sie waren da der brave Gefolgsmann Ihres Imam, aber andererseits möchte ich Sie fragen, wie viel Heuchelei steckt in dieser Sexualmoral? Denn Sie schreiben ja auch, es gibt Sexualität, wenn eben das Hymen nicht kaputt gemacht werden darf, ganz davon abgesehen, dass Ahmed Abdel Samad schreibt, dass es wahnsinnig viele Operationen zur Wiederherstellung des Hymen gibt, dann aber eben oral oder auch anal. Da sind ja nicht nur Mädchen beteiligt, sondern auch Jungen. Und deshalb nochmal die Frage, wie viel Heuchelei steckt da eigentlich drin?
Vieles. Vieles. Also damals in meinem kleinen Dorf war das nicht vorhanden, weil die Frauen einfach in der Öffentlichkeit nicht vorhanden ist, weil die Strafen sehr heftig waren. Aber wenn wir zum Beispiel in Deutschland hier anschauen, dann natürlich gibt es diese Doppelmoral. Aber trotzdem ist das hochproblematisch, weil wenn der erste sexuelle Kontakt, wenn der erste Kontakt zu einem anderen Geschlecht eigentlich immer mit Schmutz, mit Sünde, mit Bestrafung verbunden ist, das ist psychologisch hochproblematisch.
Als Psychologe kennen Sie natürlich Sigmund Freuds Satz, Kultur und Zivilisation beruhten auf der permanenten Unterdrückung der menschlichen Triebe. Aber andererseits, wenn man sieht, was da beim IS passiert, dass sie genau dasselbe machen wie Mohammed, nämlich Frauen zum Sex versklaven, dann kann ich nicht sagen, dass das etwa im Sinne von Freud wäre.
Das zeigt einfach das Doppelmoral. Und dass die Sexualität eine Urenergie ist. Man kann sie nicht unterdrücken. Wir brauchen nicht zu ISIS zu gehen. Machen Sie YouTube und schauen Sie, welche Themen sprechen die Salafisten zum Beispiel an in ihrem Unterricht. Oder sozusagen, was Sie unter Unterricht verstehen, dann werden Sie ganz schnell merken, dass Sie eigentlich, die keine Sexualität haben dürfen, die vor die Ehe über Sexualität überhaupt nicht reden dürfen, Sexualität zu Schwerpunkt gemacht haben. Eine normale alltägliche Situation, wenn Sie jetzt die Frau die Hand geben, denken Sie nicht an Sexualität, sondern es ist ein zwischenmenschlicher Kontakt und Akt, der mit Sexualität in dem Moment nichts zu tun hat. Aber für die Salafisten ist es ein hochsexualisierter Akt. Das zeigt, dass sie eigentlich diese Sexualität, die sie unterdrücken wollen, großgeschrieben haben. Wenn Frauen auf die Straße Bananen essen, werden sie alles unmoralisch bezeichnet. Oder wenn sie Eis essen auf der Straße, das zeigt eigentlich, wie tiefgreifend diese Doppelmoral eigentlich ist.
12:22, zu Gast bei Ingo Kahle, heute der Diplompsychologe aus Berlin, Ahmed Mansur, über sein Buch Generation Allah, erschienen gerade bei S. Fischer, 19,99 €. Es gibt etwas, das hat eine Schlüsselfunktion als Indikator. Woran erkennt man also, dass ein junger Mensch abdriftet ins Radikale? Was sind das für Indikatoren? Was sind die wesentlichen Auffassungen, die einen hellhörig machen müssen?
Die Lehrer, mit denen ich arbeite, wollen eigentlich super gerne einen Katalog haben. Und zwar einen Katalog, dass sie einfach durch Aussehen oder durch, ja, wie lange der Bart ist oder welche Kleidung diese Jugendlichen tragen, einfach klar macht, ob sie radikal sind oder nicht. Diese Indikatoren gibt es nicht. Sondern diese Indikatoren kann man nur rausfinden, wenn man im Gespräch mit diesen Jugendlichen kommt. Wenn man mit denen eine Art von Dialog führt. Es geht nicht um Bart und Kleidung. Es geht um Verhaltensweise. Ein junger Mann, der vorher ein großes Interesse an Frauen gezeigt hat, der eigentlich ein normaler Kontakt zu den anderen Geschlecht gepflegt hat und auf einmal sich zurückzieht, auf einmal mit dem anderen Geschlecht gar nichts zu tun haben will, ist ein Indikator. Wenn Jugendliche anfangen zu missionieren oder missionieren zu wollen, das heißt nicht nur ihre Religion praktizieren zu wollen, sondern andere Menschen diese Ideologie aufzwingen wollen. Wenn sie anfangen, sich selber aufzuwerten, andere Menschen abzuwerten. Wenn die Rhetorik, die dahinter steht, sehr radikal wird. Wenn sie anfangen, religiös zu argumentieren. Wenn sie anfangen, irgendwie die politische Lage in Schwarz-Weiß zu sehen. Das sind Indikatoren, die uns in der Pädagogik definitiv hellhörig machen sollen. Das bedeutet nicht, dass wir die Polizei anrufen sollen. Das bedeutet, dass wir ein bisschen dialogisch noch vertiefter anschauen sollen und schauen, wie wir diese Menschen erreichen können. Radikalisierung ist ein Prozess, der nicht abgeschlossen innerhalb von ein oder zwei Monaten, sondern es ist ein Prozess, der mehrere Jahre manchmal dauert und die wir eigentlich am Anfang erkennen müssen, um dann präventiv, aber auch deradikalisierend auf diese Jugendliche zu wirken.
Wenn Sie sagen, 30% derer, die sich den Salafisten anschließen, sind junge Mädchen und Frauen. Warum tun Sie das? Warum gehen Frauen sogar nach Syrien, wo sie im Grunde nichts anderes sind, als dem Manne zu Willen sein zu müssen, der dort kämpft?
Auch da gibt es unterschiedlichen Gründen. Natürlich gibt es Frauen, die einfach hier in Deutschland diskriminiert und rassistisch behandelt werden, weil sie Burka tragen, weil die Burka immer mit Abwertung hier begegnet wird. Das sind Frauen, die einfach islamisch leben wollen, die Propagandamaschinerie von ISIS, sie funktioniert vielfältig und sie sprechen unterschiedlichen Gruppierungen. Und diese Gruppe wird auch angesprochen, kommt nach Syrien und Irak, ihr konntet islamisch leben, ihr werdet nicht auf der Straße angespuckt, ihr werdet hier nicht angemacht, weil ihr dann Burka trägt, hier gibt es Kindergarten, hier gibt es Universitäten und so weiter und so fort. Und da gibt es Frauen, die hingehen mit ihren Familien, weil die islamisch leben wollen. Andere Frauen gehen hin, weil sie unbedingt diese Justin Bieber der Salafisten treffen wollen, diese Kämpfer, die cool und sexy wirken. Sie gehen hin ohne jegliche ideologische Hintergrund. Sie gehen einfach hin, weil sie diese Männer treffen wollen. Wir haben auch 15- und 16-jährige Mädchen, die sich innerhalb von 2-3 Wochen entschieden, dann nach Syrien zu gehen, um jemanden da zu heiraten. Und wir haben die große Gruppe von Frauen, die aus patriarchalischen Kulturen kommen. Und sie erleben der Ausreise nach Syrien und Irak alles eine Art von Befreiung. Das klingt paradox. Ist es aber leider so. Das sind Frauen, die in ihren Familien kaum was dürfen. Die müssen um 18 Uhr zu Hause sein. Sie dürfen keinen Freund haben. Sie werden von Bruder und Vater kontrolliert. Sie sind die Ehre der Familie und. Und wenn sie fragen, wieso, sagen die Eltern, es ist unsere Tradition, es ist unsere Ehre. Das kommt unfair. Das haben die Salafisten eigentlich erkannt und sie machen andere Angebote. Die sagen, das, was da läuft in solchen Familien, ist Ungleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet nicht nur du, lieber Schwester, sondern auch dein Bruder darf keinen Freunden haben und keinen Sex vor der Ehe haben. Und er muss auch um 18 Uhr zu Hause sein und nicht in diese westliche, unmoralische Gesellschaft einfach rumlaufen. Das klingt fairer. Und nicht nur das. Du brauchst dich nicht den Bruder und den Vater unterzuordnen, wie in patriarchalischen Strukturen, sondern alle müssen sich Gott und Allah unterordnen. Und dann dürfen diese Frauen, die vorher nicht mal von Spandau nach Neukölln alleine fahren durften, auf einmal bis nach Syrien ausreisen und das als Emanzipation erfinden. Wenn sie da sind, merken sie, das ist alles anders als Emanzipation. Aber der Weg dahin ist in der Tat eine Art von Emanzipation.
Um wieder zu Ihrer Biografie zu kommen, Sie sind nach Tel Aviv gegangen, um zu studieren. Da haben Sie auch Kontakt zum weiblichen Geschlecht. Ich glaube, eine französische Jüdin hat es Ihnen da besonders angetan. Wie haben Sie das dann eigentlich geschafft, aus Ihrem islamistischen Milieu dann wieder auszubrechen? War das das, also Abitur und dann Studium und ich bin weg oder was war das?
Das war auch ein Prozess, der auch jahrelang gedauert hat. Das war kein Prozess, der jetzt innerhalb von ein oder zwei Minuten, Monaten abgeschlossen wurde. Natürlich spielte diese Frau eine große Rolle. Sie hat mir auch Sachen gezeigt, die nicht nur mit Sexualität zu tun, sondern einfach frei leben, für sich entscheiden, Individualität, alles etwas Großes geschrieben wurde. Die hat mir geholfen, natürlich auch zu sagen, ich bin neugierig. Ich will einfach Sachen ausprobieren. Ich will auch Sachen in Frage stellen dürfen. Aber dieser Prozess war mit Angst verbunden, mit sozialer Druck verbunden, mit Schuldgefühlen verbunden, dass ich meine Religion verrate, dass ich meine Familie verrate, dass ich irgendwann von Gott bestraft werde, dass ich in der Hölle lande. Und das sind Sachen, die nach 8 Jahren Psychologiestudium immer noch nicht abgeschlossen sind.
Ich möchte einen Begriff in dieses Gespräch einführen, der in Ihrem Buch nicht vorkommt, den ich aber wichtig finde, weil ich rauskriegen will, was ist das eigentlich konkret? Und dieser Begriff kommt jetzt öfter vor, ist auch interessant, dass er jetzt wieder öfter vorkommt, heißt Leitkultur. Ein Punkt haben wir schon, Frauenrechte. Anderen Punkt haben wir auch schon besprochen, das ist die Gewalt in der Familie. Und die Shell-Jugendstudie, die vorletzte, hatte festgestellt, dass es in Deutschland noch nie eine Generation gab, die so ein so gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatte. Also was Unglaubliches eigentlich, wenn man auch die Vorgeschichte sieht, 68, die Auseinandersetzung mit der Kriegsgeneration und so weiter. Ist diese Leitkultur jetzt in Gefahr?
Das ist nicht erst jetzt in Gefahr, sondern wir haben Parallelgesellschaften, die seit Jahren existieren. Ich habe auch ein Buch geschrieben, ich rede sehr oft mit Jugendämtern, die sagen, die denken zweimal, wenn es um eine muslimische Familie geht, ob sie zum Beispiel das Kind von der Familie wegnehmen, weil er Gewalt erfährt. Das ist aber ein deutsches Kind. Er hat die gleichen Rechte. Er gehört zu diesem Land genauso wie Jens und andere Jugendliche, die woanders geboren und so andere kulturelle Hintergrund haben. Gewalt in den Familien ist nicht zu akzeptieren. Wenn wir das tolerieren, wenn wir das alles eine Art von kultureller Hintergrund stempeln, dann wächst hier eine Gesellschaft, wächst hier eine Gruppe von Menschen, die zu dieser Gesellschaft gehört, aber von den Werten und Rechten dieser Gesellschaft gar nicht profitieren. Und das darf natürlich nicht passieren.
Demokratische Werte, das ist ja auch etwas, was zur Leitkultur gehört. Es ginge ja nicht nur um die individuelle Bombe, schreiben Sie, sondern die antidemokratischen Auffassungen in vielen muslimisch geprägten Milieus, die demokratische Werte unterspülen, nehmen Sie aufs Korn. Und dazu gehört eben auch die Meinungsfreiheit offensichtlich.
Ja, nennen Sie, wie Sie wollen, Leitkultur oder Grundgesetz oder die Werte dieser Gesellschaft. Wenn unter uns Menschen, die ich ganz klar sage, die sind Teil dieser Gesellschaft, diese Werte ablehnen, dann haben wir ein Problem.
Nach der neuesten Shell-Jugendstudie erreicht die Zufriedenheit mit der Demokratie in Deutschland Rekordwerte. 77% im Westen, 54% im Osten. Herr Mansour, haben Sie da vielleicht auch einen Tunnelblick?
Glaube ich nicht. Diese Studie schätze ich auch sehr. Die Frage ist, welche Milieus wir betrachten und welche Problemlage wir sehen. Wenn jemand jetzt Leute fragt, ob Demokratie und Menschenrechte für sie wichtig sind, dann sagen sie auch ja. Aber sie verstehen ihre Rechte und ihre Werte ganz, ganz anders. Diejenigen, die dazu kämpfen, dass Frauen in der Pädagogik Kopftuch tragen, sind auch Menschen, die eigentlich ihre Debatten demokratisch führen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Werte, die sie da vertreten wollen, mit Hintergedanken kommen. Und zwar die Hintergedanken eine bestimmte Sichtweise des Patriarchal eigentlich in diesem Land installieren zu wollen. Das finde ich hochproblematisch.
Sie entwerfen einen 10-Punkte-Vorschlag, den haben wir auch auf www.inforadio.de abgedruckt, zur Prävention. Und Sie sagen, im Grunde muss die gesamte Bildungsarbeit auf den Kopf gestellt werden und darauf ausgerichtet werden, Präventionsarbeit zu machen. Ein Präventionsbeauftragter soll beim Bund eingerichtet werden. Also was ist für Sie der Kern dessen Prävention?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie haben wahrscheinlich das verfolgt. Vor mehreren Monaten hat Frau Merkel eine Schule in Berlin-Neukölln besucht. Sie wollte mit den Schülern und Schülern über Europa reden. Die haben aber keine Interesse gehabt, das zu tun. Sie haben zwei Themen mitgebracht. Wieso werden wir diskriminiert? Und Frau Merkel, wieso verkauft ihr Waffen an Israel? Und das sind genau die Themen, die diese Jugendliche beschäftigt. Die Frage ist, haben wir Angebote? Haben wir pädagogische Konzepte, um diese Jugendliche in den Schulen zu erreichen? Können wir über Nahostkonflikt, über Israel, über Antisemitismus in den Schulen so reden, dass wir nicht nur die deutsche Jugendliche erreichen, sondern auch Jugendliche, die auch zu dieser Gesellschaft gehören, zu der Pädagogik gehören, die einen anderen Hintergrund haben. Und das haben wir nicht. Und das ist der allerwichtigste. Wir brauchen eine Pädagogik, die einfach begreift, dass wir in vielfältiger Gesellschaft leben und das bedeutet neue Konzepte. Wenn wir das nicht tun, wenn in den Schulen nicht über politische, aktuelle politische Themen gesprochen wird, dann suchen die Jugendlichen die Information woanders. Und dann landen sie bei Facebook, bei Salafisten, die keine differenzierte Haltung anbieten. Und das ist gefährlich.
Auch hier wieder warnen Sie vor den falschen Leuten und sagen, naja, die Politik ist im Grunde so verzweifelt auf der Suche nach Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten könnten bei dieser Präventionsarbeit, dass sie so ungefähr jeden nehmen, der die richtigen Begriffe verwendet. Können Sie uns mal ein Beispiel sagen, bitte?
Naja, wenn jetzt zum Beispiel mit den muslimischen Verbänden bei der Prävention von Radikalisierung zusammengearbeitet wird. Wie gesagt, ich finde es punktuell, kann man das tun, wenn man eine Ausreise verhindern will. Wenn es aber darum geht, die Jugendlichen Alternativen zu zeigen, ihnen eine kritische, historische Betrachtung ihrer Religion anzubieten, dann sind das kein Partner. Ich kann sie nicht nehmen, weil es sexy ist, weil es cool wirkt, wenn ein Minister mit mehrere Jugendlichen mit und ohne Kopftuch ein Bild macht. Aber das ist in der Tat keine Präventionsarbeit, weil solange diese Verbände, und ich will hier nicht verallgemeinen, aber solange diese Verbände nicht in der Lage sind, Angstpädagogik, Tabuisierung der Sexualität, Buchstabenglaube, Opfer- und Feindbilder in Frage zu stellen, alternativ Angebote zu machen, dann sind sie kein Partner, sondern es bleibt einfach nur bei Mahnwachen und Lippenbekenntnis gegen Radikalisierung. Tiefer müssen wir gehen und sehen, wer ist unser Partner, wer betreibt eine pädagogische Arbeit, die dazu dient, die Werte dieser Gesellschaft zu vertreten, zu praktizieren und zu verbreiten und wer einfach will, entweder seine Werte, die hochproblematisch sind, durchsetzen oder vielleicht auch mit einer Hinteragenda daher kommt.
Was erwarten Sie für die Zukunft unserer Gesellschaft durch die Flüchtlinge, die jetzt zu uns gekommen sind?
Also erstmal, das ist ein ganz anderes Thema. Also ich warne auch dringend davor, die Flüchtlinge jetzt als potenzielle Islamisten zu sehen. Das sind Menschen, die von Islamisten geflüchtet sind. Aber das sind Menschen, die zu uns kommen und natürlich sind sie anders sozialisiert. Natürlich haben sie Ängste. Das habe ich damals 2004 auch gespürt. Das war viel leichter, diese Gesellschaft abzuwerten, als zu sagen, ich will einen Zugang zu dieser Gesellschaft haben. Und dieser Zugang sogar in der Uni war nicht so einfach. Das sind unterschiedliche Mentalitäten, das sind unterschiedliche kulturellen Hintergründe, die aufeinander halt prallen. Und was ich will, dass wir Konzepte entwickeln, damit wir die Menschen, die zu uns kommen, auch die Werte dieser Gesellschaft beibringen können. Und das kann nicht nur anhand von irgendwie dem Grundgesetz auf Arabisch zu drucken und das zu teilen, sondern wir müssen diese Menschen professionell begleiten und zwar langfristig begleiten, ihnen Möglichkeiten, Zugang zu den Mehrheitsgesellschaft zu ermöglichen, Perspektiven offen, ihnen den Mehrwert der Grundgesetze auch klar machen, was bedeutet für mich eigentlich Gleichberechtigung in mein alltägliches Leben. Das kann man nicht innerhalb von 2 Minuten vermitteln, indem man sagt, bei uns gilt die Gleichberechtigung. Das bringt nichts. Ich muss erstmal für mich herausfinden, wieso Gleichberechtigung für mein Leben, für meine Persönlichkeit eine Bereicherung wäre. Und das ist nicht so einfach.
Ja, um es mal ganz konkret zu machen, als Sie dann in Berlin in einer Wohngemeinschaft gelebt haben, haben Sie überhaupt nicht verstanden, warum Sie als Mann sich an der Putzarbeit beteiligen sollten. Herr Mansour, ich hasse eigentlich so Bekenntnissätze. Da Sie den Satz aber nun selber zitieren, nämlich von Christian Wulff, der Islam gehört zu Deutschland, von Angela Merkel ja auch bekräftigt. Was meinen Sie dazu?
Also erstmal ist das eine gute und eine positive Botschaft an allen Menschen, besonders die Jugendlichen, die unter uns leben. Das ist ein Signal, dass sie zu dieser Gesellschaft gehören. Aber ich warne von Pauschalisierung und ich warne von einer oberflächlichen Debatte. Was für Islam gehört zu Deutschland? Der salafistische Islam gehört zu Deutschland. Der Islam, der für Verfassungsschutz beobachtet, gehört zu Deutschland. Islam, der auf Angstpädagogik, Tabuisierung der Sexualität, Buchstaben, Glaube und Opferrolle gehört nicht zu Deutschland, sondern Islam, der auf Demokratie basiert, der sich neu erfindet, der in der Lage, Fragen zu stellen, der in der Lage, ohne Wenn und Aber, sich zum Grundgesetz dieses Landes zu bekennen, ist ein Islam, der definitiv zu diesem Land gehört.
Herr Mansour, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Gerne, danke schön.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Berliner Diplompsychologe Ahmad Mansour über sein Buch Generation Allah. S. Fischer, 19,99 €. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.